Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer Hölle Nord-Sonderfolge. Mein Name ist Yannick Schappert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. An diesem Wochenende greift die SG in Köln nach dem 5. Pokalsieg ihrer Vereinsgeschichte. Und heute, am 13. April, wenn diese Folge erscheint, ist der erste Pokalsieg der SG Flensburg-Handewitt auf den Tag genau 20 Jahre her. Das ist eine lange Zeit. Aber weil das ein ganz besonderer Titel war, nämlich der erste nationale Titel der SG, möchte ich über diesen Triumph damals sprechen. Und das mache ich mit zwei ehemaligen SG-Handballern, die da sehr, sehr eng dran beteiligt waren. Und die das Ganze ziemlich haargenau miterlebt haben und sich vielleicht auch noch ein bisschen daran erinnern. Das werden wir gleich sehen. Und zwar ist das einmal Jan Fechter, damals SG-Kapitän. Moin Jan.
Hi, grüß euch.
Fortan Fegel genannt.
Gerne.
Und zum anderen SG-Torwartlegende Jan Holpert. Moin Holpi.
Moin.
Genau. Jan. Fege.
So, da geht's schon los.
Ja, jetzt gehen die Unsicherheiten schon los. Ich habe dir extra noch ein Foto hingelegt, wie du den Pokal damals als Kapitän entgegengenommen hast. Bisschen als Erinnerungsstütze. Erzähl uns doch mal, ob du noch Erinnerung an diesen Moment hast, diesen Moment der Pokalübergabe und wie du ihn erlebt hast.
Also man muss schon sagen, dass das geht natürlich alles so ein bisschen ineinander über. Also diese, die Szene, die mir am meisten natürlich in Erinnerung geblieben ist, ist das Tor von Lars, das letzte, und unser Jubel hinterher. Und danach verschwimmt das natürlich alles in so einer Euphoriewelle. Ne? Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt speziell an diesen Augenblick, ich kenne die Fotos natürlich logischerweise, aber speziell an diesen Augenblick besondere Erinnerungen habe. Ich weiß, dass ich glaube, Sören stand vor uns, hat da mit der Sektflasche rumgespritzt und ich glaube, Bolzen hat auch irgendwie eine, dass das schon irgendwie cool war, aber jetzt speziell diese Übergabe selber, ich weiß auch nicht mal mehr, wer mir das überreicht hat. Wahrscheinlich war es damals Uwe Schwenker, keine Ahnung, als vielleicht damaliger HBL, weiß ich überhaupt nicht, gar nicht, ob es ja damals schon war. Ist auch egal. Oder der DHB-Präsident. Also tatsächlich, das geht so ein bisschen unter in dieser allgemeinen Jubelarie, die wir dann ja praktisch ab dem Tor von Lars bis zum Ende vom Deutschen Haus dann da irgendwie so durchgezogen haben. Also da vielleicht sind auch so ein paar Erinnerungen dem Alkohol geschuldet weggeblieben. Das kann ich auch gar nicht so genau sagen. Aber ich weiß, dass das schon natürlich ein besonderer Moment war, klar, weil es der erste nationale Titel war, auf den wir lange, lange gewartet haben. Aber das hängt irgendwie so mit dem ganzen Spiel und mit dem ganzen Erfolg zusammen, also gar nicht speziell mit dieser Pokalübergabe.
Holpi, du hast direkt nach dem Spiel gesagt, ich lese mal ein Zitat vor, das damals im Flensburger Tageblatt auch erschienen ist. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Heute bin ich der glücklichste Mensch, einfach nur happy. Körperlich bin ich aber total kaputt. Darüber werden wir noch sprechen, dass du körperlich kaputt warst. Aber was du davor gesagt hast, erzähl uns mal deine Erinnerungen an diesen Moment, als der Triumph feststand.
Okay, es ist echt lange her. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eben aufgrund dessen, weil es eben der erste nationale Titel war, ein ganz besonderer Tag gewesen, ein besonderes Spiel. Natürlich eben auch eine große Erleichterung. Ich glaube, alle, die, ob das von Fege oder alle, die davor eben jahrelang für die SG eben die Knochen hingehalten haben, ob es die Fans waren, ob es die Sponsoren, die Partner, die vielen ehrenamtlichen Menschen, die sich um diese Mannschaft gekümmert hat und haben, war es einfach eine große Erleichterung, weil wir uns ja natürlich immer den Gefallen oder uns wurde immer nachgesagt, wir würden eben keine nationalen Titel gewinnen. Insofern war es eine große, große Erleichterung.
Und wir wollen heute mal so ein bisschen herleiten, ist ein bisschen technisches Wort dafür, aber wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr überhaupt ins Final Four gekommen seid, was das überhaupt für eine Saison war, was hattet ihr für eine Mannschaft damals und natürlich auch über das danach, über die Feier danach, wollen wir auch ein bisschen sprechen. Saison 2002, 2003. Ich kann gerne mal, weil ich ihn hier habe, den Kader von damals verlesen. Das
macht das mal
vielleicht
bitte.
Für euch auch schon eine ganz gute Hilfe.
Ich glaube, die meisten kennen wir noch, aber.
Ja. Also im Tor natürlich Holpi und Frode Scheie dazu. Im Rückraum hatten wir Fege, Lars Krojepesen, Christian Berge, Joachim Bolzen, Jörg Kunze und Marcin Liewski. Und auch Torben Scheller hat noch irgendwie mitgemischt, aber war, glaube ich, kein fester Bestandteil der Mannschaft. Auf den Außen hatten wir Lars Christiansen, Stefan Schröder, Sören Strüger Und Robert Runge, bin ich mir auch jetzt nicht ganz sicher, ob er fester Bestandteil der Mannschaft war, ob er erst dazu kam, ob er die ganze Zeit dabei war. Und dann am Kreis Marc Dragunski, natürlich nicht zu vergessen, nicht zu übersehen auch. André Klimowitz und Fabian Christ. Trainer war Erik Weyrasmussen, Co-Trainer Bogdan Wenter.
Ach, schöne, coole Truppe.
Ja. Was war das für eine Truppe? Wie waren eure Ambitionen vor dieser Saison?
Ja, gut, also über die Ambitionen bei der SG, glaube ich, seit Häupi hergekommen ist, muss man ja gar nicht lange reden. Die waren ja immer sehr hochgesteckt, die Ziele, und ja auch zu Recht hochgesteckt, weil wir ja auch die ganze Zeit vorher dann, also ab 95 haben im Grunde, wann bist du gekommen? Nee, bis 94, Häupi ist 94 gekommen. Danach ging das ja wirklich stetig bergauf. Und wir hatten ja also durchgehend dann auch schon Erfolge vorzuweisen, aber titelmäßig eben nur auf internationaler Ebene und da eben auch nicht Champions League, sondern eben nur die etwas kleineren Pokale damals, die für uns natürlich trotzdem sehr wertvoll waren. Ich weiß gar nicht, wie oft wir zu dem Zeitpunkt schon Vizemeister waren, ob es dann viermal war oder fünfmal. Also ich war es, glaube ich, vorher auch schon einmal mit Hameln. Also ich kannte das und das heißt, unsere eigene Ambition war natürlich immer da, dass wir Titel holen wollten, ob es nun internationale oder nationale waren. Und das umfasste natürlich sowohl den Pokalsieg als auch logischerweise die deutsche Meisterschaft. Also das Ziel hatten wir natürlich schon alle. Wir wussten logischerweise auch, dass es immer schwierig zu erreichen war, weil immer Mannschaften, gerade Kiel natürlich oder Magdeburg zwischendurch dabei waren, die oftmals besser waren, schlichtweg über die gesamte Saison gesehen. Aber das Ziel mit der Truppe, wie wir sie da hatten und wie wir sie auch schon ein paar Jahre vorher hatten, aber da wurde sie ja nochmal wirklich gut aufgerüstet, war natürlich schon ganz klar auch deutscher Meister und Pokalsieger zu werden. Also das Ziel muss man mit der Truppe ja, musste man einfach haben.
Holbi, wer war da neu dazugekommen? Wer waren die Leistungsträger in dieser Mannschaft?
Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Also Leistungsträger, ich glaube, alle, die du gerade vorgelesen hast, das waren exzellente Handballer. Ich glaube, wir waren in dieser ganzen Truppe waren wir auch mannschaftlich sehr geschlossen und auf jeder Position quasi echt auch doppelt gut besetzt. Ich weiß aber auch, dass in dem Jahr Lemgo eben ein unglaubliches Jahr gespielt hat. Volker Mutroh, der die Stelle Mitte dort eben sehr zum Vorteil irgendwie als erster Trainer irgendwie so ein bisschen eingesetzt hat. Und das war auch schon ein bisschen demoralisierend, weil die haben echt jedes Spiel unglaublich gespielt und performt. Das Jahr davor haben wir, glaube ich, einen 5-Punkte-Vorsprung irgendwie kurz vor Schluss noch weggegeben vor Saisonende. Und Kiel ist dann Meister geworden und hatten, glaube ich, ganz viele Ambitionen, tatsächlich diesmal diesen ganz großen Wurf der Meisterschaft. Aber dann kam Lemgo eben mit einer unglaublichen Saison, muss man wirklich sagen.
Lemgo hatte 6 Minuspunkte am Ende der Saison. Ja. Ihr hattet 11, also ja. 11 Minuspunkte ist eine hervorragende Bundesliga-Saison, kann man nicht anders sagen.
Aber ja, das stimmt.
Wegen Lemgo hat es dann tatsächlich, wegen des TBV Deutschland, hat es nur zu Platz 2 gereicht.
Das hatte ich tatsächlich auch schon verdrängt, weil das war, abgesehen davon, dass Lemgo eine tolle Truppe hatte, die ja wirklich die Nationalmannschaft im Kern praktisch gestellt hat. Aber die haben uns echt überrannt, weil die einzigen waren, die sie schnelle Mitte wirklich ernst genommen haben. Wir alle haben sie ein bisschen belächelt und gesagt, naja komm, das spielt sich schon ein, wir können so gemütlich weiter trödeln wie davor auch. Und Volker Mudo hat das damals tatsächlich als erster konsequent umgesetzt und die haben einfach, haben alle in Grund und Boden gelaufen. Also weil alle standen nur so, Gott, was machen die denn jetzt? Und haben das in der ganzen Saison nicht geschafft, das aufzuholen, diesen Rückstand. Und das muss man sagen, das war eine meisterliche Trainerleistung. Also egal, wie Volker Mudo hinterher leider abgeschnitten, aber das war wirklich sensationell, wie die das ausgenutzt haben. Und da waren wir tatsächlich chancenlos, muss man schlichtweg sagen, weil wir es echt verpennt hatten. Ne?
Er war seiner Zeit also voraus, kann man so
also sagen. Kann man durchaus sagen. Also hat keine andere Mannschaft ansatzweise so umsetzen können, wie die das gemacht haben, ne? Weil wir es alle nicht wirklich ernst genommen haben.
Es fällt auf, dass es im Vergleich zu heute ein relativ kleiner Kader war, oder? Also klar, doppelt besetzt auf jeder Position, aber zum Beispiel am Kreis, ein Fabian Christ ist sicherlich auch eher nur ein Youngster gewesen. Mit 2 Kreisläufern wird man heute nicht mehr in der Saison reingehen.
Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir damals überhaupt auf der Bank haben durften. Also ob das damals schon nur 12 waren. Also wir hatten ja lange Zeit, dass wir überhaupt nur 12 Leute auf der Bank haben, also insgesamt im Kader, also praktisch an einem Spieltag haben durften. Und ich glaube, das war auch zu der Zeit noch so. Also 14, glaube ich, kam tatsächlich ein bisschen später erst. Deswegen war der Kader einfach auch so dünn, weil man gesagt hat, wir brauchen 12 Feste und dann haben wir noch 2, 3 Ersatzspieler, also mal Ergänzungsspieler, Jugendspieler. Und so war das eigentlich in allen Spitzenmannschaften verteilt. Klar, also heutzutage würde man sagen, oh Gott, mit der Mannschaft kannst du keine Saison bestreiten mit dem Kader, aber damals ging es halt einfach, weil mehr wurde auch nicht verlangt und mehr wurde nicht zugelassen, also darauf hat man sich dann ja auch eingestellt.
Ja, genau, und mittlerweile sind es 16.
Ja, jetzt sogar 16.
Noch mal mehr Möglichkeiten. Holpi, die Frage hast du eben nicht so ganz beantworten wollen, wer so die, du hast gesagt, doppelt besetzt auf jeder Position, aber wer waren denn wirklich die Leistungsträger in dieser Mannschaft, also die Spieler, die funktionieren mussten?
Also das hat ja Flensburg gar nicht immer ausgemacht. Ich möchte mich da gar nicht irgendwie festlegen. Ich glaube, natürlich die beiden Außen mit Lars Christiansen sind uns früher, da waren wir schon exorbitant gut besetzt. Aber Joachim Bulzen war für uns eben auch ein enorm wichtiger Spieler. Christian Berge, auch André am Kreis. Aber jeder Rückraumspieler war für uns einfach auch extrem wichtig. Also ich glaube, wir haben immer aus einer mannschaftlichen Geschlossenheit die Erfolge und Misserfolge teilen müssen. Und ich glaube einfach, dass wir nie irgendwie in der ganzen, auch heute finde ich, dass wir keine drei oder vier Spieler haben, die irgendwelche Spiele entscheiden, sondern das ganze Konstrukt und System ist ja auf eine mannschaftliche Geschlossenheit gebaut und entwickelt worden.
Gab es damals, Fege, trotzdem sowas wie eine Stamm-Sieben?
Ja, das kann man schon sagen. Also Erik hat sich da doch ja lange Zeit sehr festgelegt, was solche so Stammsieben waren, wie ja eigentlich auch viele Trainer hinterher auch. Also das ist ja immer eine Geschmackssache des Trainers, aber ich habe im Grunde eine Sieben, mit denen ich das hauptsächlich spielen will und habe dann gute Ergänzungsspieler, die dann die Lücken füllen. Ein bisschen war es bei Erik schon so. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja eine sehr gute Mischung auch zwischen alt und jung. Also auch gerade im Rückraum waren wir auch, gerade zum Beispiel halb rechts mit Marcin, der eigentlich gerade erst am Aufsteigen war und mit Jörg Kunze, der ja schon, ich glaube, 30 war oder vielleicht sogar 33 zu der Zeit. Nee, oh ja, doch, 68er Jahre, ne? Also sogar 35 war. Nur als Beispiel für eine sehr extreme Spreizung. Und Lars Kroh war zu dem Zeitpunkt ja auch noch relativ jung, also ich weiß, vielleicht 25, 26, also wir hatten eine ganz gute Mischung zwischen alt und jung, die sich dann im Laufe dieser Zeit ja auch immer gut ergänzt hat, aber die Alten natürlich erfahrener waren, die Jungen waren vielleicht ein bisschen spritziger und vielleicht auch sogar tatsächlich ein bisschen qualitativ besser, aber die Mischung hat es einfach gut gemacht und wir hatten wirklich einen sehr guten Mannschaftszusammenhalt, der sich dann auch irgendwo in den Spielen so ausgewirkt hat, weil auch die Jungen durchaus mal in der Lage waren, auch die Alten mal anzuhören, wenn die irgendwas zu sagen hatten oder auch zu meckern hatten. Und genauso wie natürlich trotzdem von den Jungen auch von dem Esprit und alles profitiert haben. Also es war schon eine sehr gute Mischung. Also Torwartposition muss man ganz klar sagen, da war ganz klar Holpi Nummer 1 und davon waren wir auch schon abhängig. Da gab es schon in meinen Augen ziemlich nichts, tut mir leid, Frode, wenn du es hören solltest, aber da gab es schon durchaus auf jedenfalls über die ganze Saison gesehen schon einen deutlichen Leistungsunterschied, den wir so auf den anderen Positionen Gott sei Dank eben nicht hatten. Und ich glaube, die Zusammensetzung der Mannschaft, das war schon wirklich gut. Und ich tatsächlich, du sagtest ja, 11 Minuspunkte in so einer Saison, das ist ja wirklich schon nicht schlecht. Wenn du jetzt dieses Jahr mit 11 durchkommst, bist du sicherlich deutscher Meister. Oder schätze ich mal jedenfalls. Und da war eben Lemgo einfach da outstanding. So. Und ansonsten hätten wir durchaus auch gute Chancen für die Meisterschaft gehabt. Aber da haben wir, den Zug haben wir verpasst in dem Jahr.
Es war dein letztes Jahr bei der SG. Ja. Deine Aufgaben haben sich eher ins Defensive in dem Jahr
ja, ich habe dann vorne ja schon lange Zeit vorher auch nicht mehr so richtig die Einsatzzeiten bekommen und habe dann eben überwiegend hinten und da auch dann viel 5-1 gedeckt. War dann so. Hat ja vielleicht mein Handballleben auch nochmal um 3 Jahre verlängert. Also wer weiß, wenn ich jetzt vorne und hinten durchgecallt hätte, ob ich dann noch 3-4 Jahre hätte weiterspielen können. Also insofern alles gut. Aber tatsächlich stimmt das. Also die überwiegend habe ich dann nur noch Defensive gespielt, ja.
Holpi, erinnerst du dich, wusstet ihr vor dem Pokalfinal vor schon, dass es auch das letzte Jahr von Erik Weyer-Rasmussen als Trainer war? Oder entschied sich das erst nach diesem Final vor? Hast du da noch Erinnerungen dran?
Ich meine, wussten wir das schon?
Ich meine nicht. Also ich glaube, das kam ziemlich kurzfristig. Also kannst du auch nicht sagen, aber ich meine, das war.
Also ich weiß, dass wir vor dem letzten Spiel, das war glaube ich bei TuS im Essen, Fege, da saß man zusammen Essen auf dem Zimmer.
Ja.
Und da war es recht überraschend, weil eigentlich wurde irgendwie Tage zuvor in der Pressekonferenz schon gesagt, dass er gar nicht mehr Trainer ist und hat das Spiel trotzdem noch geleitet. Also irgendwie so eine Kuriosum war das. Und aber ich glaube, beim Pokalsieg stand es noch nicht fest.
Okay, also die Gründe, warum das dann auch auseinanderging mit Erik Rasmussen, haben wir ja schon mal besprochen in einer unserer Hölle Nord Sonderfolgen zu den drei Jahrzehnten der SG. Das werden wir deswegen an dieser Stelle nicht tun. Aber wir haben gesagt, es war eine super Bundesliga-Saison. Im RF-Pokal seid ihr in der dritten Runde raus gegen BM Altea. Das war natürlich so nicht eingeplant. Aber ihr seid dann im Pokal ins Final vorgekommen. Ich sage einmal die Station, die es in dem Wettbewerb gab. Fege hatte schon vorher gesagt, er hat sich die auch nochmal angeguckt.
Ja, musste ich tatsächlich nochmal. Also Kiel wusste ich noch. Und als ich dann DRK las zu Anfang, dann habe ich da auch die Erinnerung wieder gehabt. Aber so selbst Magdeburg hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm, muss ich gestehen.
Ja, also ihr habt DRK in der zweiten Runde mit 42-18 geschlagen. Natürlich ziemlich cool, dass ihr gegen DRK gespielt habt.
Das war keine Reisestrapaze.
Dass es ein Flensburger Derby gab. Dann dritte Runde, Magdeburg zu Hause, 31-24. Achtelfinale, Achim Baden auswärts, 44-25. Und dann tatsächlich Viertelfinale, SG gegen THW, 28-24. Ohne dass ich etwas über dieses Spiel weiß, stelle ich mir vor, ein Heimspiel im Pokal gegen den THW, das ist sowieso immer was Besonderes. Gibt es auch fast nie. Und ihr habt es gewonnen. Ich denke mal, das war ein großer Tag, oder Holpi?
Definitiv. Also Heimsiege gegen THW, was gibt Schöneres? Aber sie hatten auch eine schlechte Saison. Ich glaube, sie wurden am Ende nur Sechster. Also es war für THW-Verhältnisse wirklich durchwachsen. Und insofern, ob es jetzt ein richtig toller Sieg war, keine Ahnung. Wir haben gewonnen und fertig. Also keine Erinnerung mehr dran.
Hatten wir nicht noch vorher sogar Auswärtsspiel in Kiel gewonnen, also kurz Zeit vorher oder kurz Zeit danach? Also ich meine, das war auch in der Saison, also dass wir so Richtung Ende der Saison ein Auswärtsspiel in Kiel hatten und das gewonnen hatten. Das
ich glaube unentschieden. Also ich meine tatsächlich, am 18.11.2003 haben wir das erste Mal in Kiel gewonnen, weil das war auch die Geburt meiner Tochter.
Ja, dann war es vielleicht nur ein Unentschieden, was für uns wie ein Sieg angefühlt hat vielleicht, ja, weil in Kiel hatten wir selten was geholt. Aber ich habe auch tatsächlich keine spezielle Erinnerung mehr an das Viertelfinale. Das muss ich leider gestehen. Weil irgendwie jeder Kiel-Sieg, wie der Holger schon gesagt hat, zu Hause schon echt immer eine Mega-Feier war. Also egal, ob es jetzt um den fünften Platz ging oder um irgendein Viertelfinale oder sonst was oder um die deutsche Meisterschaft direkt. Jeder Sieg fasziniert immer noch nach wie vor die Spieler und die Zuschauer. Und deswegen kann ich das gar nicht mehr so unterscheiden, jetzt ob es jetzt der Pokalsieg war oder im Viertelfinale des Pokals oder irgendein anderer.
War denn aber die Qualifikation für Hamburg an sich schon ein Erfolg oder war das schon auch in eurem Setting so nur eine Zwischenstation?
Puh, also die Auslosung war dann relativ klar, also gegen Göpping, ich habe es gerade auch gelesen, waren wir ja auch Favorit und das mussten wir auch sein. Ich meine, wir haben, wie du schon sagtest, ja eine sehr gute auch Meistersaison gespielt, wurden letztendlich Zweiter und insofern war uns schon klar, wenn wir jetzt den THW noch aus dem Weg räumen, dass wir eine gute Möglichkeit haben, tatsächlich den ersten nationalen Titel zu gewinnen und vom Potenzial her sowieso aus der Mannschaft heraus.
Ja, die anderen Teilnehmer waren die SG Wallau-Massenheim und eben TuS Essen, euer späterer Finalgegner, die auch mit 47-21 Punkten als Vierter eine super Bundesliga-Saison gespielt haben. Also war auch eine Top-Mannschaft zu der Zeit mit Oleg Wielicki sicherlich ein herausragender Spieler in den Reihen. Es war tatsächlich das erste Final Four in der großen Hamburger Arena. Das war natürlich ein Quantensprung. Wie war das damals für euch als Beteiligte? Ich meine, Sporthalle Hamburg und große Arena im Vergleich, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, schon eine Riesenhausnummer. Ich meine, das hat in der Sporthalle Hamburg, also oder wir kennen es noch, glaube ich, als Alsterdorfer Sporthalle oder was, war es schon auch echt ein Riesenspaß. Also das hat schon echt Laune gemacht, weil die Atmosphäre natürlich dadurch, dass sie so viel enger war, ich glaube, da ging ja 4.000 maximal rein oder 4.500 vielleicht, war die Atmosphäre natürlich auch mal super toll dort. Aber man muss schon sagen, Collerline, ich weiß nicht, ob sie damals schon so hieß, aber das war schon echt ein Erlebnis. Also einfach von der Größe her, da hatten wir zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es Köln da schon gab zu der Zeit, als große Halle, ich glaube vielleicht du gerade nicht, war zumindest eine der größten Hallen. Mannheim gab es, glaube ich, schon, SAP Arena, aber jedenfalls so die drei Hallen waren ja so die von der Größenordnung etwas, was man so nicht kannte. Kiel natürlich schon, aber das war halt irgendwie so ein altes Geläuf, da hat man sich irgendwie schon so dran gewöhnt. Ne? Und das macht, man merkt auch gar nicht, wie groß die ist. Aber bei den neuen Arenen hat man es schon gemerkt, weil auch die ganze Akustik natürlich toll war. Die ganze, auch die optischen Reize dort waren ganz andere. Und das war natürlich prinzipiell schon sehr beeindruckend, das Final Four insgesamt dazu bestreiten. Was, ja, glaube ich, nachher noch viel toller geworden ist. Also hat sich noch besser entwickelt, finde ich. Ne? Aber war schon irre.
Ja, es war schon eine unglaubliche Atmosphäre, auch mit diesen vier Blocks, die sie da gearbeitet haben, mit diesen Fanblocks. Das war schon wirklich was ganz Besonderes, fand ich, dieses Final Four in Hamburg.
Ja, und Holpi, für die SG-Fans auch immer ein Fest, nach Hamburg zu
fahren. Definitiv, ja.
Jetzt ist es leider nicht mehr Hamburg, aber wie die Unterstützung, nehme ich an, damals war, wie man sie kennt, ne?
Ja, also unglaublich. Also ich bin, nachdem ich aufgehört habe, auch noch zweimal da gewesen und war jedes Mal faszinierend, auch als Zuschauer, was da so abgeht, was auch diese ganze Stadt dann hergibt.
Das muss ich auch sagen, also ganz kurz, weil ich war auch, glaube ich, auch zwei oder dreimal da. Also als Zuschauer hat das ja fast noch mehr Spaß gemacht als genau. Als Spieler, weil man das ja eben ein bisschen entspannter sehen kann. Und das noch viel mehr, man die Spannung irgendwie aufsaugt. Als Spieler bist du einfach nur 100% konzentriert und kriegst du den Lärm mit und siehst dann die rote Wand da hinten von Flensburg, und das ist natürlich toll. Aber irgendwie als Zuschauer, wenn du da mittendrin sitzt im Lärm, wenn da um dich rum die 1000 Tröten da rumfielen, ist schon noch ein ganz anderer Schnack. Und ich fand ich immer auch als Zuschauer, obwohl wir das als Spieler ja auch schon so oft mitgemacht haben, aber war noch echt ein ganz anderer Schnack. Also irgendwie mega.
Und ihr habt dann das Halbfinale gegen Göppingen auch gewonnen. Relativ deutlich am Ende, 33-28. Halbzeit war 17-14. Und ich will einmal vorlesen, die Torschützen, die Statistik. Im Tor natürlich Holpi und Frode Scheie. Ab der 20. Minute stand er zwischen den Pfosten. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, warum. Schröder, Dragunski 1, Fechter 3, Kunze, Christiansen 10, 4, 7 Meter, Klimowitz, Strüger 5, Jeppesen 5, Liewski 6, Bolzen 3, Berge. Also da sieht man auch schon die Stärke eurer Rückraumreihe und natürlich eurer Außen in der Statistik. Ich habe es gesagt, Holby, das Ergebnis war am Ende deutlich, aber das Spiel nicht immer.
Durchaus. Also ich glaube, wir kamen auch zum Ende der zweiten Halbzeit nochmal in Bedrohung. Da hat Frode, glaube ich, sehr gut gehalten. Hat eine sehr gute Phase gehabt. Ich habe mich leider 20 Minuten verletzt und musste raus und kam auch nicht mehr wieder. Aber Frode hat das wirklich hervorragend gelöst. Insofern eben auch dann tatsächlich mit diesen 6 Toren. Ich habe es auch nachlesen müssen, aber auch dann verdient gewonnen.
Genau, Göppingen kam nochmal auf ein Tor ran. 18-19, 37. Minute. Nachdem ihr vorher eigentlich schon weggezogen wart.
Oh, Göppingen war auch immer egal, unangenehm, ja. Immer unangenehm. Also auch, ob du gerade in Göppingen in der normalen Saison auch zu Hause, also irgendwie bist du nie gegen Göppingen irgendwo angestartet und hast gesagt, okay, komm, das machen wir mal eben so. Deswegen, das hat sich auch dann hier wieder bewahrheitet. Insofern sind 5 Tore am Ende natürlich schon sehr deutlich, aber gut, wenn es dann nachher sowieso knapp war, dann ist es vielleicht in den letzten 5 Minuten auch nicht so aussagekräftig, aber gegen die musste man sich immer echt abmühen. Also das waren schon, die haben auch echt immer gute Spieler gehabt, muss man sagen.
Zumal, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, hat sich André Klimowitz einen Nasenbeinbruch zugezogen. Lasko Jeppesen eine Brustbeinprellung. Das heißt, ihr musstet da auch im Spiel so ein bisschen jonglieren mit dem Personal.
Und ich glaube auch, das ist die Herausforderung, ne? Weil du hast ja irgendwie immer noch das zweite Spiel, das Finale im Kopf, dass du da irgendwie hin willst. Und dann versuchst du ja irgendwie doch mit deinen Ressourcen ein bisschen auszuhalten. Aber es funktioniert einfach nicht. Du musst einfach 100% geben. Und wir waren auch nicht so oft in einem Final Four. Deswegen fand ich das klasse, wie wir es gelöst haben. Ganz souverän. Und letztendlich dann auch verdient eingezogen sind ins Finale.
Der Abend dann etwas turbulent für dich. Du bist noch ins Krankenhaus.
Genau, ja.
Erzähl mal, wie der Abend verlaufen ist.
Weiß ich auch gar nicht mehr. Also ich musste dann mit Hauke Mumsen, unserem damaligen Mannschaftsarzt, in eine Klinik und wurde auch eben geröntgt. Und er sagte nur, man verkauft ein Stück weit auch seine Gesundheit als Handballprofi. Und das hat er noch so stehen lassen. Und sagte, pass auf, morgen läufst du auch wieder auf. Und das war für mich dann auch irgendwie, gab es auch gar keine Alternative. Also ich habe mich dann da durchgequält und funktionierte irgendwie auch.
Also der Entschluss, dass du auch am Sonntag wieder spielen wirst, stand dann relativ schnell.
Ja, genau.
Okay.
Er sagte nur, es kann ja nicht mehr kaputt gehen und dann geht's weiter.
So ist das im Handball, ja.
Haben wir irgendwie öfter gehört von.
Ja, genau.
Es war nämlich noch zu lesen, dass Manni Werner ein bisschen nervös geworden ist aufgrund dieser Situation, dass er sich schon mal wieder die Handynummer von Andreas Thiel besorgt hatte.
Okay.
Dass sogar ein Stefan Hecker in Betracht kam, der noch in Gummersbach unter Vertrag stand, im stattlichen Alter von 44, aber noch kein Spiel gemacht hatte. Weil eure Torhüter aus der zweiten, die war damals auch noch im DHB-Pokal aktiv gewesen. Die kam nämlich nicht in Frage. Deswegen ja, war zu lesen, dass Manni Werner ein bisschen nervös geworden war. Aber das hast du nicht mitbekommen.
Nein, er war immer zu sehr mit dem Spiel beschäftigt, mit der Gesundheit.
Ja. Wie habt ihr damals nach dem Halbfinale den Abend verbracht? Also du warst jetzt im Krankenhaus, aber wie war damals so die Regeneration? Was wurde da gemacht, damit das möglichst schnell geht?
Also wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht genau, ob es das Final Four war. Ich meine schon, dass wir teilweise, also gerade die, so wie ich, Megaschwitzer waren, die sehr viel Wasser verloren haben oder Feuchtigkeit oder Flüssigkeit verloren haben während des Spiels, dass die auf jeden Fall Infusionen gekriegt haben, also Vitaminpräparate. Und ich meine, das war auch die Geschichte, wo bei mir die Kanüle nicht die Ader getroffen hatte, sondern daneben und ich auf einmal dann unten so eine Beule unterm Ellbogen hängen hatte, weil die Flüssigkeit einfach nur so in den luftleeren Raum gelaufen war, bis das dann korrigiert wurde. Da habe ich nochmal eine neue Infusion gekriegt. Also wir hatten da allen ja zwei oder drei Physios mit und zwei Mannschaftsärzte. Und die haben sich natürlich sehr gut um uns gekümmert. Wir haben also, da waren drei Zimmer, Medizinzimmer zur Verfügung mit mehreren Liegen, wo wir dann entweder Massage bekommen haben oder eben Infusionen, je nachdem, wer was brauchte. Aber viel mehr ist dann ja auch nicht abgelaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich meine, wir hatten das zweite Spiel an dem Tag, das kann ich aber nicht mehr wirklich verifizieren, sodass das zieht sich nach hinten ja auch alles. Bis du dann wirklich im Hotel bist, ist es 8, dann musst du was essen, dann ist es 9 und dann kriegst du dann erst noch eigentlich die vernünftige medizinische Behandlung. Also so im Bett warst du dann meistens erst um 11 oder um 12. Aber ansonsten hat ja auch nichts stattgefunden. Also da gab es natürlich keine irgendwelchen taktischen Sachen. Das wurde dann am nächsten Morgen erst gemacht, weil dafür war es auch gar nicht aufnahmefähig groß. Und das war eben der normale Versuch, irgendwie möglichst optimal zu regenerieren. Das hat jeder für sich selber anders gemacht natürlich. Aber da läuft eigentlich nicht viel mehr außer Essen, Massage und Bett. Also für viel mehr hast du da auch gar keinen Kopf und vor allem keinen Körper mehr. Ne?
Ja, also keine Eistonne, keine Massagepistolen,
solche modischen Sachen hatten wir. Das war noch echte Handarbeit.
Sonntag dann, der große Tag des Finals gegen TuS-M Essen. TuS-M hatte, jetzt muss ich selber nochmal raufgucken, hatte das Halbfinale gegen Wallau-Massenheim 25-20 gewonnen. Sprich, das war auch eine relativ deutliche Geschichte. Scheinbar mit einer starken Abwehr. Ihr habt auch dieses Spiel erstmal dominiert, für 10 Minuten vor Schluss, 24-20. Dann kommt allerdings so ein bisschen, ja, ob es Nervosität war, das werdet ihr mir gleich sagen, aber so ein bisschen ist dann der Faden gerissen. Und 18 Sekunden vor Schluss hat dann eben angesprochener Oleg Velicki per 7 Meter den Ausgleich erzielt. Fege, was sind...
Also ich kann, da muss ich ehrlich gestehen, ich kann jetzt den Spielverlauf im Einzelnen nicht mehr nachvollziehen so genau. Also ich wusste, dass, jetzt wo du sagst, wusste ich, dass Oleg da den letzten 7 Meter da verwandelt hatte. Wir hatten ja leider oft, ich würde sagen schon in den letzten 2-3 Jahren vor dem Pokalsieg, hatten wir oft immer Phasen in Spielen, wo wir das am Schluss entweder sogar in Spielen oder, wie Holby schon sagte, auch in der Saison vorher, auch über die ganze Saison gesehen, am Schluss, um jetzt mal...
Ein Hängerchen.
Ich wollte sagen verkackt, aber ein Hängerchen, ja. Und das war schon, hat sich teilweise nicht wie ein roter Faden durchgezogen, aber es ist uns öfter passiert. Und das war natürlich gerade in dem Spiel auch so der Fall, dass das besonders ärgerlich war. So ein 4-Tor-Vorsprung sollte man eigentlich über die Zeit bringen. Gut, auch heute sieht man es ja bei jeder Mannschaft, das ist ja keine Mannschaft davor gefeit, auch mal 8-9 Tore innerhalb von 10 oder 12 Minuten zu verspielen. Also das ist dann, entwickelt sich so eine gewisse Eigendynamik, das läuft alles, plätschert schön vor sich hin und man ist nicht mit dem Gedanken schon mit der Hand am Pokal, aber doch so sagt man fühlt sich sehr sicher und sagt, jo, läuft. Und dann sind es irgendwie so 2-3 Aktionen, die laufen vielleicht nicht so gut und die münzen das um in Gegentore, schwupp, spielt es nur 1 oder 2. Dann fängt man natürlich an nachzudenken. Also ob man dann ein bisschen nervös wird, klar, eine Grundnervosität hast du sowieso die ganze Zeit über, aber klar, das spielt alles mit rein. Es ist nun mal auch ein mentaler Sport, das kann man nicht wegschieben, weil so viel in kurzer Zeit passiert. Also von daher war zwar durchaus unser, nicht Hauptproblem, aber öfter mal ein Problem von uns, aber nichts Besonderes eigentlich. Ne?
Wie gesagt, mentaler Sport, Holpi. Es ging dann in die Verlängerung. Ihr hattet in Pokalfinals ein paar schlechte Erfahrungen mit Verlängerung. Unter anderem 2000 gegen den THW dann mit einem Tor das Pokalfinale verloren. Warst du ein Typ, für den solche Dinge dann eine Rolle gespielt haben oder warst du im Hier und Jetzt?
Nö, das Also hundertprozentig weiß ich natürlich auch nicht mehr, was ich da so alles gedacht habe. Das war auch irgendwie so, also eigentlich habe ich mich auch gar nicht wohl gefühlt aufgrund der Verletzung. War auch wirklich kein gutes Spiel. Trotzdem hat man mich ja auch draufgelassen. Das spielt da, also man hat natürlich als Tutor ein bisschen mehr Zeit, wenn die Mannschaft im Angriff ist, dann reflektiert man ja auch ganz viel aus dem Spiel heraus, aber dass wir jetzt irgendwann mal eine Verlängerung verloren haben gegen THW im Pokalfinale, das spielte da keine Rolle. Also jetzt war es dann einfach nur, wie schaffen wir das jetzt tatsächlich, diesen Pott zu gewinnen? Und da war uns dann ja auch jedes Mittel recht und wir haben gefightet und letztendlich ist es ja auch irgendwann und irgendwie geschehen. Und das war, glaube ich, das, was dann über vieles hinweg sieht.
Genau, die Verlängerung lief dann super ausgeglichen. Christian Berge hat dann eine wichtige Rolle gespielt, der vorher ein paar Monate auch verletzt raus war. Machte zumindest euer drittletztes und viertletztes Tor dann in der Verlängerung. Und dann steht unentschieden, TuS Essen kommt an den Ball. Es sind nicht mehr allzu viele Sekunden auf der Uhr. Und das ist, glaube ich, jetzt kommen wir so an den Moment, an den sich wahrscheinlich alle Fans noch erinnern und an den auch ihr euch besser erinnert. Häupi, du warst ja an dieser Situation dann auch sehr beteiligt. Fege, standst du da auch dann bei diesem konkreten letzten Angriff in der Abwehr?
Nee, ich glaube also, nicht.
Ja, das war aber tatsächlich eine ganz komische Situation. Das war auch wieder ein Tipppass. Ich glaube, Torgo Warnow spielt da im Kreis, ne?
Ja.
Kann das sein, wenn du guckst? Genau. Und klar hätte man auch eventuell was pfeifen können, aber das Ding ist dann irgendwie durchgewunken worden und er pfiff halt nichts. Und ich glaube, wir waren alle etwas überrascht. Nur Lars Christiansen steuerte schon nach vorne. Und zwei von Essen rannten halt nach hinten. Und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch diesen Pass schmeißen. Und ich weiß nur, dass das Ding, also ich glaube, hätte ich ihn ganz normal geworfen, dann hätten sie ihn abgefangen. Aber der, das war eher so ein Curveball, also einer meiner schlechten ersten Pässe. Und der landete irgendwie auf dem Fußboden, tippte durch die beiden Abwehrspieler durch und Lars hatte ihn dann. Ja, musste so sein irgendwie, glaube ich. Und insofern, danach war es ja nur noch eine große Traube und hatte Fege ja zu Anfang schon beschrieben.
Also der Arm hat gezittert.
Total. Also ich weiß nicht, wie viel Kilo auf diesem Arm waren.
Hast du denn noch so einen kleinen Sprungwurf gemacht da bei dem Pass?
Ich habe keine Ahnung.
Irgendwie
es war
ganz spooky.
Ganz spooky, kurios. Und ich dachte, also das war wirklich Zeitlupe, dieser Ball. Also verrückt.
Ja, das lief alles in Zeitlupe. Ja. Also das weiß ich auch noch. Der Pass war gefühlt ja 20 Sekunden in der Luft. Und alle haben so geguckt, so Gott, wo geht er hin? Und dann natürlich auch noch typisch Lars. Jeder andere hätte ja versucht, das Ding irgendwie reinzuhämmern, Augen zu und drauf. Und nur er macht das so einen lässigen Leger über den Kuh, mit der kurzen Hose.
Krischer Hannawald.
Ja, Hannawald, genau. Und hätte ja kein anderer außer Lars hat ja so eine coole Schnauze gehabt in dem Moment, glaube ich. Aber das ist ja klar. Aber die ganze Szene ist gefühlt, weil man sie wahrscheinlich aber auch 10-mal nachher nochmal wieder gesehen hat, ist sie gefühlt eine Minute lang. Ne? Und es waren ja, ich weiß gar nicht, das Tor ist ja mal, glaube ich, eine Sekunde vor Schluss gefallen. Also war ja wirklich allerletzte Sekunde. Und die ganze Szene waren ja dann eben nur 5 Sekunden oder was. Ne? Also das war schon echt hart.
Und dass Frode Scheie Lars Christiansen auf den Mund geküsst hat.
Ja, das stimmt. So schnell war Frode Scheie noch nie auf dem Feld.
Nee, unglaublich.
Ich konnte es leider nirgendwo mehr finden. Ich konnte mir diesen letzten finalen Konter nirgendwo mehr anschauen. Okay. Aber natürlich habe ich Lars gefragt, wie er die Situation in Erinnerung hat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Also ich weiß ja, dass die den Wurf verkacken und dass Holbe jetzt den Pass dann irgendwie auf mich spielt, wo ich normalerweise so von der Mitte schon werfen kann, weil der Torhüter ist halbwegs weg. Dieser Hannawalder ist ja draußen und dann warte ich so ein bisschen, weiß ich noch, dass er ins Tor wieder kommt und so, dass ich die Chance dann bis zur 6-7 Meter da kriegen kann. Und ja, Gott sei Dank geht der ja ins Tor.
Warum hast du dich für den Leger entschieden?
Also erstens hatte ich das nicht vorher, also mich entschieden, was ich machen soll. Aber für mich war ja immer so ein Leger oder irgendwas anderes, war ja ein wichtige Sache für mich. Und ich glaube, auch wenn du viele fragst, wie mich so ausgezeichnet hat, war das nicht, nämlich dieser Wurf auch. Und ich sah so, wie Hannawald damals gesprungen ist, dass die Möglichkeit da war. Und oft sagen alle, man muss immer das Sichere machen, wenn das drauf ankommt. Aber für mich war das das Sichere. Natürlich hätte ich auf den Puckel gekriegt, hätte ich verschossen, das ist klar. Aber ich war mir ganz sicher, dass der so reingeht. Und deswegen habe ich das gemacht.
Ich glaube, das sagt viel über Lars aus, oder?
Ja, aber für ihn war das tatsächlich in dem Moment der sicherste Wurf. Also er hat ja alles sicher gemacht. Also hätte ja auch nie sich beschwert hinterher, wenn er das Ding nicht reingemacht hätte. Weil es war ein sicherer Wurf für ihn. So, also, und er hat das ja genau richtig gemacht. Hannawald hatte 2 Meter Arme rechts, links und über dem Kopf war alles frei. Also
das wollte ich auch sagen.
Perfekter konnte den ja nicht.
Gerade bei Hannawald ist das natürlich eben auch ein ganz sicherer Wurf. Ne? Also jeder andere, der ein bisschen länger steht oder so, dann hat man da vielleicht ein Problem mit. Aber gerade bei Hannawald finde ich, war der Wurf ja prädestiniert für den letzten Wurf.
Ich will auch, es war das Tor zum 31:30 dann nach Verlängerung. Reguläre Spielzeit war 27:27 und es war auch tatsächlich in dem Spiel das 7. Tor von Lars, aber erst das 2. Feldtor, was ja für ihn nicht unbedingt viel war.
Ja, und heißt immer, dass der Rückraum versagt hat, wenn der Außen keine Bälle gekriegt hat. Oder wir haben keinen guten Gegenschuss gelaufen, aber der Außen lebt ja vom Rückraum.
Ja. Und auch da, also Holby natürlich im Tor, Frode Scheie kam nicht zum Einsatz, kam er zu einem 7-Meter, das kann ich hier jetzt nicht draus ersehen, okay. Aber das wirst du im Zweifelsfall auch nicht mehr wissen. Nee. Dann haben wir Schröder, Dragunski macht 1, Fege ohne, Kunze, Christiansen eben 7 und 5, 7 Meter, Klimowitz 3, Strüger 3, Jeppesen 4, Lijewski 5, Bolzen 6 und Berge 2, eben diese wichtigen angesprochenen Tore in der Verlängerung. Und dann sind alle Dämme gebrochen und es gab einen Kuss zwischen Frode Scheie und Lars Christiansen, haben wir schon gehört.
Genau. Aber ohne Zunge.
Das wissen wir nicht so genau.
Wen hast du geküsst, Holby?
Auf jeden Fall keinen Spieler.
Wisst ihr noch, wie es dann weiterging? Dann wart ihr kurz darauf natürlich in den Sieger-T-Shirts, das ist ja klar.
Ja.
Wie läuft dann so diese Zeit ab zwischen... Das Spiel ist zu Ende, die Emotionen brechen über einen herein und dann ist irgendwie Siegerehrung.
Ich kann auch nicht mehr wirklich erinnern, ich gehe mal davon aus, dass wir die ganze Zeit unten waren, also dass wir keine Zeit hatten, mehr irgendwie zwischendurch mal hochzugehen, also dass wir uns die T-Shirts auf dem Feld angezogen haben. In der Regel ist ja immer so, also ab Schlusspfiff dauert es dann so 20 Minuten, bis das dann alles aufgebaut ist. Und klar, diese erste Jubeltraube, die dauerte sicherlich 5 Minuten, bis dass sich das dann ein bisschen beruhigt hatte. Und ich glaube, dann haben wir alle irgendwie wahrscheinlich K.O. in der Ecke gesessen und haben dann Scherze gemacht und so gefreut. Aber so jetzt gar nicht mehr, glaube ich nicht, dass wir da enthusiastisch rumgehüpft sind. Dafür hast du einfach gar nicht mehr die Kraft. Ich gehe mal davon aus, dass irgendeiner da schon Bier hingestellt hat, dass wir wenigstens mal ein Bier dazwischendurch trinken konnten. Aber ich kann mich jetzt auch nicht im Detail erinnern, ob wir dann tatsächlich noch mal in der Kabine waren. Ich glaube es nicht. Also dafür war in der Regel gar keine Zeit vorgesehen.
Da habe ich auch überhaupt gar keinen Plan. Also ich war in der Regel war ich immer nach dem Spiel direkt einmal in der Kabine alleine. Ja. Um das irgendwie mal ein bisschen sacken zu lassen. Aber das weiß ich auch nicht mehr. Also für mich war immer der schönste Moment, na klar, diese Pokalübergabe. Aber noch viel schöner fand ich eigentlich immer den Moment, wo man so in die Kabine kommt und man ist da nur für sich. Also das ist tatsächlich ja was ganz... Ja, hört sich ein bisschen blöd an, aber was ganz Intimes. Also du ackerst ja mit den ganzen Jungs ein ganzes Jahr und endlich hast du was vorzuzeigen. Und wenn du dann in diese Gesichter guckst von deinen Kollegen und dann sind ja auch teilweise Freunde, dann ist das schon was ganz Cooles. Also das ist dann so der Moment, den musst du mit niemandem teilen, den kannst du nur mit deiner Mannschaft teilen. Und das ist schrecklich emotional. Also das sind, finde ich, die schönsten Momente im Sport.
Das stimmt, weil du vorher ja in so einem relativ offiziellen Rahmen auch gefangen bist und dann musst du ja noch Interviews geben und dann kommen die Fans und wollen Unterschriften und alles und bis du dann wirklich aus der Halle rauskommst in die Kabine, da ist sicherlich ab Schlusspfiff eine Stunde vergangen. Also ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber das schätze ich mal so. Und da hat Holby völlig recht. Da geht es dann nochmal richtig los. Also erstmal kommen alle teilweise auch tröpfchenweise rein, also nicht jetzt im großen Pulk, weil irgendeiner auch noch da ein Interview gibt oder da noch ein Autogramm gibt. Aber in dem Moment, wo dann alle irgendwo da sind, wird die Tür zugemacht, sagt vielleicht der Trainer noch ein paar Worte und dann sind die Schleusen auch wirklich auf. Und das ist, wie Holby sagt, das ist tatsächlich etwas, wo du das ganze Jahr darauf hingearbeitet hast, wo alle Dämme wirklich brechen, weil du sagst so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir, ob das dann teilweise auch eben der erste nationale Titel war oder überhaupt eben dieses Spiel gewonnen hast, was ja immer schon toll ist. Und dann geht es wirklich echt intim ab. Also wo du wirklich dann mit deinen guten, meistens ja guten Freunden wirklich zusammenhockst und dann wirklich nur noch dummes Zeug laberst, dir was weiß ich was ins Gesicht kippst und hinter die Binde. Und da spielt einfach alles gar keine Rolle mehr, was da alles passiert. Hauptsache es ist die Mannschaft, der Trainer und das ganze Team drumherum, aber eben mehr auch nicht. Und das macht es tatsächlich aus. Und das ist, finde ich auch, da gebe ich heute völlig recht, das ist eigentlich der schönste Intimste-Moment in diesen Sachen, weil alles andere hat dann so diesen offiziellen Touch, wo du einfach wieder unter Beobachtung bist und sowas. Also da kannst du dich in der Kabine ja richtig mal gehen lassen. Einer sitzt dann flend in der Ecke, die andere am Handy hat man ja damals noch gar nicht so getickert, hatten wir zwar, aber war nicht das
kein
Wichtigste.
Empfang.
Kein Empfang, genau. Keine Bilder, kein Empfang. Also das war nebensächlich, das war schon, das ist dann tatsächlich der emotionalste Moment, das finde ich auch. Also noch emotionaler als diese Pokalübergabe selbst.
Und in diesen intimen Momenten entstehen dann auch kuriose Ideen. Ich glaube, die, auf die ich hinaus will, ist vermutlich im Bus entstanden oder schon in der Kabine. Holbi, worauf will ich hinaus?
Auf unser bestes Mannschaftsfoto.
Ganz genau.
Nee, das ist tatsächlich im Bus entstanden. Und ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es kommt eher aus Skandinavien, die Aktion. Ne? Also die waren noch...
Ich weiß ja, dass du einmal in Spanien, ich weiß nicht welches, ich glaube, das war das 2001er Finale, was wir in Spanien, glaube ich, gewonnen haben, war das Ciudad, wo du, ich weiß gar nicht, bei wem das Hemd einmal platt gemacht hast.
Ich glaube, bei Thiel.
Bei Thiel war das, ne? Genau. Das stimmt, genau. Da hast du einmal zack und das Hemd auseinandergerissen. Aber ich glaube, die Aktion, die schiebe ich auch am ehesten noch auf Lars Kroh. Also, genau. Also zumindest war der bei der ganzen Aktion ganz weit vorne. Das wollen wir auf jeden Fall mal
sagen. Und Berge war auch mit da vorne.
Berge war dann nachher tatsächlich wohl auch noch ein bisschen mit dabei. Ja, aber ich glaube, der absolute Initiator war, glaube ich, tatsächlich Lars Kroh. Also der war dann echt außer Rand und Band im Bus. Das ging ja auch, wir waren ja, das ist ja so, wenn du in den Bus einsteigst, dann sind da schon 2 Stunden locker vergangen, mit Duschen 2,5. Dann hast du auch schon deine 5, 6, 7 Bier aber locker auch drin, muss man und ja
wer,
echt sagen.
Wer mal ein Bier nach dem Handballspiel getrunken hat,
ja,
weiß, dass
kommt
das
ja noch dazu. Du hast nichts gegessen oder wenig gegessen und dann das geht ja direkt rein. Ne?
Und ich glaube, wir waren nach Hamburg raus und waren schon leer, ne? Und sind gleich wieder die erste Tankstelle angefahren. So war das.
Aber war das denn schon das Foto? Das Foto war noch ein später.
War oder? Noch ein später.
Ja, musst du dir schon wieder auffüllen?
Ja, auffüllen. Also
oder Platz
genau, beim ersten Mal haben wir aufgefüllt und beim zweiten Mal haben wir dann aber die sagenumwobene, ich glaube, das war dann die letzte, was ist denn die letzte? Albeck nicht, das war noch dahinter. Bordesholm, glaube ich, war das, die Raststätte. Und da haben wir, glaube ich, dieses eine Foto gemacht, wo wir dann wirklich ja, also keinen zusammenhängenden Fetzen mehr am Leib hatten.
Wir kriegten aber auch Ärger. Es war also nicht nur lustig. Wir kriegten auch Ärger, weil wir natürlich diesen Ausgehanzug, den wir auch ja gesponsert bekommen haben, leider nicht mehr so übergeben konnten.
Ja, also es geht natürlich darum, um das einmal im Namen zu nennen. Ihr habt natürlich eure Anzüge völlig zerstört. Und es gibt eben ein ganz legendäres Foto, ihr als Mannschaft in euren völlig zerstörten Anzügen.
Ja, ich weiß auch, Lars Kroh die Krawatte wie so ein Indianers-Ding irgendwie auf dem Kopf. Und also das war schon, das ist aber dann, wenn einmal einer mit anfängt, das ist klar, dann gibt es kein Halten mehr. Ne? Und dann ging das durch den ganzen Bus wie so eine Laola hin und zurück. Und also ich glaube, wirklich heiles T-Shirt hatte gar keiner mehr an. Oder gar heiles Hemd sowieso nicht. Und Anzug war dann eben teilweise auch zerstört. Das Foto, ich weiß gar nicht, ob es irgendwer noch hat, da müsste man euch mal rauskramen. Also ich glaube, da sieht man keinen einzigen mit vollständig.
Es ist, obwohl es liegt hier direkt vor mir auf den, zumindest.
Ach so, da muss ich gleich mal abfotografieren.
Genau, es ist allerdings schwarz-weiß, aber ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Genau. Und Holbi, es gab Ärger vom Ausrüster dann?
Ja, im Nachhinein, aber das konnten wir auch gut verkraften.
Also es ist tatsächlich scheinbar ein kleines Mysterium, wer da nun die Idee gehabt hat. Also ich habe Lars das auch gefragt, er hatte auch direkt Lars Kroh Jeppesen und Søren Strüger in Verdacht. In der Zeitung war damals zu lesen, dass Christian Berge da den Ton angegeben hat.
Also er war mit dabei, also das muss man schon sagen, aber also mit dabei waren wir am Ende ja alle, ne? Aber
ja.
Also ich glaube, dass der den ersten Aufriss, den hat, glaube ich, schon Lars Kroh gemacht. Aber ist keine Tatsache, sondern nur eine Vermutung.
Ja, es wird ein Mysterium bleiben und was bleibt, ist die schöne Erinnerung natürlich für euch in Form dieses Fotos. Ihr seid dann ein bisschen später am Deutschen Haus in Flensburg angekommen und da ging dann nochmal richtig die Post ab, glaube ich.
Ja, also eigentlich waren ja alle Feiern, die wir am Deutschen Haus gemacht haben, legendär. So, ich kann mich tatsächlich noch besser, muss ich gestehen, an die erste Feier 97 erinnern, nachdem wir den Europapokal das erste Mal gewonnen hatten. Weil das war eben die erste Feier in dieser Größenordnung, in diesem Rahmen. Und das habe ich noch eher im Kopf als die nächsten Feiern. Aber trotzdem, diese Pokalfeier war natürlich auch nochmal was Besonderes, weil da waren, glaube ich, natürlich noch mehr Leute als jemals zuvor dort. Also ja nicht nur im Deutschland, sondern ja auch außen auf dem Platz und verstreut durch die ganze, wir haben ja dann, also sind ja schon irgendwo ab der Autobahn durch irgendwelche Spaliere gefahren. Das ist natürlich schon mega beeindruckend, weil es ja auch eine lange Zeit nach dem Spiel war. Ich weiß ja nicht, wie lange das war. Hat ja locker 4 Stunden gedauert, mindestens, bis wir dann da waren. Also wenn nicht noch mehr. Ich weiß gar nicht, waren wir da? 22 Uhr, also ewig spät auf jeden Fall. Und man muss den Leuten das ja auch anrechnen, die warten ja teilweise seit 2-3 Stunden, weil wir ja tatsächlich auch eben etwas mehr Pause gemacht haben auf der Fahrt als geplant. Ich denke mal, aus 1,5 Stunden Fahrt wurden dann ja auch locker 2,5 Stunden. Und die haben dann wirklich alle gewartet und waren alle echt gut drauf, haben natürlich auch alle schön vorgeglüht. Aber das war natürlich auch schon ja, ziemlich legendär, was da abgelaufen ist, ja.
Also es gibt hier Fotos, zum Beispiel, wie ein Stefan Schröder nur in Boxershorts gekleidet ins Publikum springt. Ja, es ging zur Sache. Konntet ihr damals Holpi besser feiern, als man heute feiern kann? Durftet ihr vielleicht auch besser feiern?
Ich glaube, daran liegt es. Wir durften, glaube ich, auch dann einfach mal den Tag genießen, so wie wir wollten und wie wir es uns auch verdient haben. Ja. Das weiß ich gar nicht. Also insofern, ich stecke ja jetzt nicht in der aktuellen Mannschaft drin und das eben auch schon seit 16 Jahren. Also insofern, also wenn ich aber diese Bilder des Champions League Siegs oder der anderen der Meisterschaften, da wird es sicherlich auch genauso gefeiert. Das Problem ist ja, okay, wenn du eine Meisterschaft gewinnst, dann ist es am Ende einer Saison. Und so ein Pokalsieg, wie er vielleicht jetzt ja dann auch am Wochenende stattfinden kann, wird vielleicht nicht so ausgiebig, weil die Saison geht ja noch weiter. Wir haben auch noch ein eigenes Final vor dieses Jahr hier in Flensburg und sind ja auch nicht chancenlos in der Meisterschaft. Insofern wird sowas dann eben vielleicht etwas kleiner ausfallen.
Hat sich ja alles auch echt gewandelt. Also,
total.
Wir waren ja, also Holpi und ich, wir kommen ja noch aus einer Zeit, wo Handball ja tatsächlich noch eher Hobby war, leicht bezahlt ist, aber doch eher Hobby war, wo man ja wirklich, wo der Wert mehr auf der Feier hinterher gelegen hat. Also wenn man jetzt an Handewitt denkt, die feiern dort oder die Punktspiele dort, da war die Hauptsache nicht das Punktspiel, sondern das Feiern hinterher in der Kneipe. Und so hat sich das ja auch entwickelt und ich sag mal, das ist ja erst so ab den 2000ern, auch muss man sagen, mit der Mehrzahl an ausländischen, insbesondere bei uns den skandinavischen Spielern, ja, abgeäppt, weil die das auch gar nicht so kannten. Also nach dem Training mal ein Bier trinken, das kannten die einfach schlichtweg gar nicht. Deswegen ist es schon von daher ein bisschen weniger geworden. Aber logischerweise ist der Spielstress natürlich auch nicht so groß gewesen. Also ob wir jetzt damals am Final Four direkt am Mittwoch wieder ein Spiel hatten, weiß ich nicht. Aber selbst wenn, hätten die uns damals auch einfach in Ruhe gelassen. Die hätten gesagt, komm, macht, was ihr wollt. Das war einfach damals so, das war auch, ich sag mal, ein bisschen Pflichtprogramm mit den Fans. Also Pflicht in Anführungsstrichen natürlich, weil es für uns ja ein Riesenspaß war. Aber das hat man einfach so, das war einfach so zu der Zeit. Und das wurde, langsam ist das alles in die andere Richtung gegangen, weil eben der Aufwand viel größer geworden ist, auch die medizinische Betrachtung eines solchen Handballers ja auch eine ganz andere geworden ist. Also wird ja noch viel mehr auf Ernährung Wert gelegt. Bei uns war das ja eigentlich kaum ein Thema. Also so richtig jedenfalls nicht. Und das hat sich ja dermaßen geändert, dass auch die Spieler natürlich ein ganz anderes Bewusstsein haben. Und jetzt ist ja, wenn ich jetzt Final Four haben am Wochenende, dann spielen sie am ich weiß gar nicht, am Dienstag oder Mittwoch.
Am Dienstagabend.
Am Dienstag haben sie das Rückspiel, wo du denkst, Alter, wie sollen die das denn irgendwie andersweise genießen können? Geht ja körperlich schon gar nicht. Also du kannst ja dann, trinkst du vielleicht 2 Bier in der Kabine und dann geht's ab in den Bus, ab nach Hause, so schnell wie möglich ins Bett und dann wird schon wieder trainiert. Also das ist natürlich kein Spaß, um das irgendwie zu genießen. Ich hoffe ja, dass sie dann nicht genießen dürfen, weil dann haben sie gewonnen, aber können es halt nicht genießen, weil der Zeitdruck da ist. Aber es ist schon schade eigentlich, dass man
total
das
schade
nicht mehr so genießen kann. Auch für die Mannschaft selber ist das auch schade.
Und wird dem auch recht nicht gerecht, finde ich. Ja. Das ist tatsächlich eben, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, ein Momentum, den man auch nicht vergessen darf und wofür man auch ein ganzes Jahr arbeitet und rackert. Und wenn man das nicht genießen darf, das ist schon echt teilweise beschämend, was da für eine Terminansetzung ist.
Ja, dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass in der Mannschaft kommuniziert ist, dass es keine Feier geben kann.
Ja.
Sollte
ja
der Pokal gewonnen werden.
Wie auch, ne?
Ja. Erik war Erasmussen, wir haben schon gesagt, es war sein letztes Jahr als SG-Trainer. hat zum Pokalsieg gesagt, dieser Sieg ist ganz wichtig für die Zukunft des Vereins. Die Mannschaft und mein Nachfolger Kent-Harry Andersson haben jetzt bei ihrer Arbeit erheblich mehr Ruhe.
Na, guck mal, da haben wir das Thema ja schon geklärt.
Mit, war eine Fangfrage.
Das war eine Fangfrage. Ob Erik da schon, ob das bekannt war, dass er geht. Ja, war es dann doch schon. Ne? Also war ja auch ziemlich spät in der Saison.
Ja, war es tatsächlich so. Ihr habt 97 den EHF Cup gewonnen, 99 den City Cup und 2001 den Europapokal der Pokalsieger. Aber war das, weil es der erste nationale Titel war, trotzdem einer, der ernster genommen wurde in der Außenwirkung?
Also ich spreche mal für den Titel, weil für die restlichen kann Hobby ja noch mehr dazu sagen, was danach noch passiert ist. Also ich glaube schon, dass das der so auch echt nochmal so ein Knotenlöser war. Also für das Selbstverständnis des ganzen Vereins und der ganzen Region hier. Weil eben, wie Hobby halt zu Anfang schon gesagt hat, ja immer alle ein bisschen über uns gelächelt haben und sein nationaler Titel, schafft ihr nicht, ihr seid immer nur die Vize-Witze. Und das war natürlich schon ärgerlich, weil es ja oft genug auch den Tatsachen entsprach. Und dieser erste Pokaltitel, der nationale, der war schon nochmal eine Stufe mehr, obwohl man ja sagen muss, klar, so Pokalsiege macht man ja auch nicht mal eben so im Vorbeigehen, aber die Qualität auch eines Pokalsiegs war doch noch, zumindest durch das Final Four, ja etwas, vielleicht etwas höher anzusetzen. Und ich glaube, das war echt so ein Brustlöser für den ganzen Verein, was man dann ja eben auch an den Erfolgen, die danach gekommen sind, die sogar, also mehr oder weniger direkt im Anschluss gekommen sind, ja auch sieht. Ne? Aber da kann ja dann Holby dazu mehr sagen, weil da war ich ja schon nicht mehr da.
Könnte ich, ja.
Will aber nicht mehr. Ja, wir sprechen ja auch jetzt über den Pokalsieg tatsächlich.
Genau.
Die Meisterschaft ist natürlich nochmal was ganz anderes, das ist klar. Ganz andere Hausnummer nochmal. Aber es war schon so, dass da der nationale Titelhunger endlich gestillt war. Ne?
Das denke ich schon. Also auf jeden Fall. Also man, solche Zitate, wie man sie ja jetzt auch noch nachlesen kann, kommen ja nicht von ungefähr. Also das ist, glaube ich, schon etwas gewesen, was Feger auch sagte. So, das war so ein bisschen richtungsweisend auch für die Entwicklung. Ich glaube, wir hatten schon immer eine gute Mannschaft, hatten oftmals nicht das Durchhaltevermögen oder auch vielleicht nicht die Struktur oder die das Konzept, was uns ein bisschen fehlte. Ich weiß, dass Christian Berge in dem Jahr darauf gesagt hat, dass genau das gefehlt hat, gerade so im Angriffsspiel, dass wir so eine Struktur bekommen haben. Und die hat Kent uns eben aufgelegt, Kent Harry. Und ich glaube, das war dann auch nur eine Frage der Zeit, wann wir dann auch endlich mal tatsächlich Meister werden.
Lars Christiansen hat wiederum nach dem Spiel direkt gesagt, das war das wichtigste Tor seiner Karriere. Und da hören wir jetzt noch mal kurz rein, wie er heute mit 20 Jahren Abstand darüber denkt.
Ist klar, wenn man das so definiert, war das ja damals für mich natürlich sehr, sehr entscheidend. Und viele haben sich auch an das Tor erinnert, weil das der erste Titel war. Und deswegen damals, in dem Augenblick, war das das wichtigste Tor. Auch für uns so als Verein, dass man einen nationalen Titel kriegen konnte, auch für das ganze Umfeld, die Fans, alles, was man hier in Flensburg aufgebaut hat. Deswegen war der verdammt wichtig. Klar, jetzt 20 Jahre später gucke ich so rein, sind auch andere Würfe, die natürlich wichtig waren. Der 7 Meter damals gegen Deutschland in 2-8, auch nach Spielzeit bei Henning Fritz. Ging der rein, sind wir ins Finale, verschieße ich, sollen wir in Verlängerung mit die Wahrscheinlichkeit, dass man verlieren kann. Das war natürlich auch ein ganz, ganz großer Augenblick. So, das sind so die zwei Sachen, wo ich auch wirklich manchmal zurückdenke, wie entscheidend die waren.
Und das zeigt, auch wenn es jetzt in der Top 2 nur noch ist und nicht mehr vielleicht das Top-Top-Tor, wenn ein Lars Christiansen sich daran an dieses Tor erinnert, dann war es ein ganz besonderes.
Ja, bei 2000 weiß ich, wie viel er gemacht hat, 2300 oder wie viel Tore er geworfen hat, dann zeigt das schon, dass das ein besonderes war, ja.
Wir haben gesagt, dieses Wochenende ist Final Four in Köln, nicht mehr in Hamburg. Holpi, wie findest du den Umzug?
Schade.
Weil es weiter weg ist.
Weil es weiter weg ist und ja, ich kenne Köln halt nicht, also die Halle nicht. Wir haben, glaube ich, einmal gespielt, ne? Einmal gegen Gummersbach, ja. Da spielte noch der Jun. Mhm. Allerdings auch vor leeren Rängen. Es waren zwar 3.000 oder 4.000 Leute da, aber eben das verläuft sich ja sehr in dieser Halle. Insofern, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand natürlich eben Hamburg sehr speziell schön. Weil da einfach auch sehr viele Erinnerungen drin hängen und weil es halt eine lange, schöne Zeit war.
Die SG spielt im Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Magdeburg spielt gegen Lemgo. Das sind die vier Mannschaften, die dabei sind. Fege, siehst du einen Favoriten?
Echt schwer. Also im Moment jetzt kann man natürlich sagen, die Löwen haben jetzt gerade einen schlechten Lauf. Da ist vielleicht Flensburg, die einen guten Lauf haben, etwas favorisiert. Aber also wie gesagt, auch dieses Final Four ist ja doch immer wieder was ganz Besonderes. Und da spielen ganz andere Motivationen vielleicht nochmal eine Rolle. Oder da entscheiden dann eben auch Mini-Augenblicke. Das ist irgendwie, Bayern gegen Freiburg rausfällt, ja, dann kannst du es auch nicht wieder gut machen. Das ist eben so. Also ich glaube, einen richtigen Favoriten gibt es da nicht. Also Lemgo hat letztes Jahr auch überraschend ja nun gewonnen, was keiner gedacht hat. Und die können auch Magdeburg schlagen, klar. Also obwohl Magdeburg auf dem Papier vielleicht der klare Favorit ist. Also da würde ich mich nicht festlegen. Was ich mir wünsche, ist natürlich klar, aber so wirklich einen Favoriten sehe ich da eigentlich nicht.
Soll heißen, Titelchance für die SG deutliche 25%.
Ja, vielleicht 26.
Es war tatsächlich schon vor zwei Jahren, dass Lemgo gewonnen hat, was auch wieder nur zeigt, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Ja. Titelverteidiger ist der THW.
Ja, sorry,
THW. Und die SG natürlich im Halbfinale gegen die Löwen, da gibt es auch eine Geschichte. Also eigentlich können die Löwen dieses Spiel nicht gewinnen, aber wir werden sehen. Ihr werdet das da draußen auf shz.de alles verfolgen können. Wir sind natürlich vor Ort und versuchen das möglichst eng zu begleiten. Ihr beiden seid auch vor Ort oder schaut ihr es im Fernsehen?
Ja, im Fernsehen,
nicht vor Ort. Also ich bin auch echt traurig darüber, dass es nicht mehr in Hamburg ist, abgesehen davon, dass die Entfernung eine andere ist. Aber Hamburg hat halt, was Pokal angeht, Final Four angeht, schon echt eine Geschichte. Und das jetzt aus meines Erachtens eher kommerziellen Gründen da nach Köln zu geben, finde ich persönlich sehr schade. Die haben das Final Four Champions League, das reicht. Und meines Erachtens hätte man es in Hamburg belassen sollen. Aber gut, persönliche Meinung.
Ja, sollte die SG den Pokalsieg schaffen, wird man auch Köln dann wieder vielleicht mit anderen Augen sehen.
Da eh keine Feier in der Stadt findet, ist es ja auch wurscht, ob sie in Hamburg oder in Köln spielen, was die Fans angeht. Also,
das stimmt. Das stimmt. Fege, Holpi, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Sehr gerne.
Das war schön, nochmal über 2003 zu sprechen. Ich weiß nur, dass ich da 10 Jahre alt war und auf dem Boden vor dem Sofa saß, weil ich war SG-Fan damals und war natürlich sehr spannend. Ich saß da in meinem Lars Christiansen-T-Shirt. Und konnte aber nicht mehr auf dem Sofa sitzen, das weiß ich wohl noch, aber auch für mich ist das lange her. Und deswegen war es schön, da nochmal drüber zu sprechen. Vielen Dank an euch, dass ihr wieder zugehört habt, auch an einem Donnerstag statt an einem Dienstag, was ja eigentlich unser normaler Veröffentlichungstag ist. Aber es ist eben der 13. April und das ist der Jahrestag, deswegen musste das jetzt mal so sein. Auch nächste Woche werden wir übrigens am Donnerstag erscheinen, nämlich sprechen wir dann über das Pokalfinal Four natürlich und wir sprechen auch über das Viertelfinal-Rückspiel gegen Granollers und so die SG das Final Four in der eigenen Stadt erreicht, werden wir dann auch darüber sprechen, was das eigentlich an Organisation für den Verein mit sich bringt. Also hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Viel Spaß mit dem Final Four in Köln und bis in 2 Wochen. Tschüss.